Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Zwischen Stadionhymne und Seelenstriptease. Herzlich willkommen zu der 32. Ausgabe des Culture Clubs. In Hamburg beginnt die Open-Air-Saison, Songs liegen in der Luft und Kultur wird live und erlebbar. Deshalb freuen wir uns heute auf drei ganz besondere Gäste, die Hamburg seit Jahren musikalisch prägen. Jeder auf seine ganz eigene Art. Miss Ellie, Liedermacherin mit Mut. Lotte Ginkal, Musiker, Radiomacher und Hamburger Legende und Vince Barth von Orange Blue, Komponist, Produzent und Poppoet. Aufgenommen wird diese Juni-Folge in den Räumen von Ahoi Radio, eurer Hamburger Adresse für Musik jenseits von Charts und Mainstream-Gedudel und präsentiert von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Miss Ellie, du wurdest 1990 in Berlin geboren. Nach deinem Studium der Kulturwissenschaften in Lüneburg bist du für 3 Jahre nach Australien gegangen. Danach startete deine Solokarriere als Miss Ellie. Du hast bisher 3 Alben veröffentlicht. Dein 4. Album, Paradiesvogel, erscheint im September 2025. Dann gehst du auch wieder auf große Clubtour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Singer-Songwriterin. Dieser Zeit vereinst du das klassische Liedermachen, Singer-Songwriting und Comedy-Elemente auf der Bühne. Daneben setzt du dich aktiv für eine zeitgemäße Periodenaufklärung ein und positionierst dich seit deinem ersten Album gegen Rechtsextremismus. Am 11.09., um jetzt mal richtig Werbung zu machen, startet deine Tour in der Markthalle Hamburg. Gibt es für den Tourauftakt so besondere Ideen, weil Hamburg jetzt so deine Heimat ist? Wirst du irgendein Shanty-Chor auftreten lassen oder ist die Aufregung eh groß genug zum Tourauftakt?
Nee, die Aufregung wird eh groß genug sein für den Tourauftakt. Aber wahrscheinlich werde ich wieder eine Kunstausstellung machen, weil ich mal auch noch. Mhm. Und letztes Mal, als ich da gespielt habe, hatten wir einen extra Raum für Kunst. Das war richtig cool. Und das würde ich gerne, glaube ich, wieder machen für den Auftakt.
Na, dann gucken wir mal, was Lotto demnächst bei seinen Konzerten alles so macht. Du wurdest 1967 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur an der Gelehrtenschule des Johanneums hast du zunächst als Packer und Kurierfahrer gearbeitet, deinen Wehrdienst bei der Marine geleistet und bist schließlich als Lotto Ginkal zur Hamburger Kultfigur geworden. Seit Mitte der 90er stehst du als Musiker auf der Bühne, hast Radio- und TV-Sendungen moderiert, eigene Alben veröffentlicht, den HSV musikalisch und als Stadionsprecher begleitet und mit Hamburg meine Perle eine Hymne für deine Heimat stattgeschrieben. Lieber Lotto, wenn du das so hörst, malen noch nebenbei, hast du noch so andere kreative Auswüchse neben dem Singen und Musik produzieren?
Naja, es stimmt ja nicht so ganz. Ich bin tatsächlich Zeitsoldat gewesen und habe dort meine erste Ausbildung gemacht zum nautischen Offizier. Danach habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und Betriebswirtschaft studiert. Und tatsächlich ist mir das Ganze nicht ganz fremd, weil ich ganz gerne fotografiere und ich versuche manchmal aus Handyfotos so eine Art Kunstwerk zu machen, möglichst groß, was meistens so eine natürliche digitale, also völlig unnatürliche Grenze hat, ja. Mhm. Und da gibt's halt auch eine ganze Menge Bilder von mir, die ich allerdings nie ausgestellt habe, was ich einerseits schade finde, andererseits mache ich die Bilder eigentlich immer für mich. Und insofern hängen die dann irgendwo in irgendwelchen Räumen, die ich bewohne.
Ah, sehr gut. Dann musst du ja ein großes Schloss bewohnen wahrscheinlich, weil gerade bei Handyfotos, man ist so schnell dabei. Früher hat man irgendwie 24 Bilder auf dem Film gehabt, da ist man sorgsamer mit umgegangen.
Das stimmt, aber es geht eben auch wirklich ein bisschen darum, dass das Handyfotografiererei insgesamt natürlich auch so ein bisschen, dass man bekommt so ein Auge dafür, wie man auch die Technik bewusst zum Beispiel reinlegt. Also mit Licht kann man zum Beispiel sehr relativ viel machen. Und man kann natürlich auch bearbeiten, aber ich bearbeite ausschließlich mit Dingen, die nichts kosten, also die jeder quasi benutzen kann. Mhm. Und ich glaube, die kleinsten Bilder sind so, weiß ich nicht ausgemessen, aber ich sag mal so 70 mal 50 oder so. Und die größten sind so 2,20 Meter mal 2 Meter.
Echt?
Ja, ja.
Verrückt.
Das ist ganz cool. Das ist also man muss schon sagen, dass es was anderes ist als Schnappschuss und es würde auch nicht gehen, wenn man nicht heute diese sehr guten Kameras und Handys hätte.
Gut, wir werden nach dieser Sendung dich mal zu Hause besuchen, denke ich, und gucken uns das
mal an. Da brauchst du viel Zeit mitbringen, das dauert eine Weile.
Ja.
Nicht so, wie bei Vince.
Ein bisschen Zeit hat Vince Barth auch mitgebracht. Du wurdest 1971 in Hamburg geboren und hast schon früh deine Liebe zum Klavier entdeckt. Nach dem Abitur am Gymnasium Farmsen und auch in den Studiengängen hast du dich ganz der Musik gewidmet. Als Songwriter und Pianist des Duos Orange Blue hattest du 2000 deinen Durchbruch mit dem europaweiten Hit She's Got That Light. Es folgten 2 Goldauszeichnungen, Titeltracks für Disney und Hollywood, ausverkaufte Tourneen, Soloalben und Kooperationen mit Künstlern wie Udo Lindenberg und Lotto Ginkal. Heute schreibst, singst, textest und produzierst du unter deinem eigenen Label und komponierst für TV, Film, Bühne und Werbung. Was macht denn Orange Blue? Ihr seid irgendwie in meiner Wahrnehmung jetzt wieder stärker aktiv. Was macht ihr denn heute anders als früher?
Überhaupt nichts. Wir machen natürlich jetzt alles auf eigenem Label und produzieren ausschließlich selber. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, aber ansonsten nichts anders. Die Landschaft hat sich ja völlig verändert. Das heißt, diese Eigenpromo, die man machen muss, die haben wir völlig verpennt. Also Zeiten Facebook, Instagram, da sind wir 7 Jahre zu spät aufgestiegen in die Nummer. Daher machen wir vor allem Gigs. Also wir spielen Gigs auch sehr, sehr gerne und werden natürlich oft auch für Galas und so gebucht, auch zu zweit, klar. Aber jetzt machen wir auch wieder 2 Gigs mit Achterband auf irgendwelchen Festivals und so. Und das macht natürlich sehr viel mehr Spaß, muss ich sagen, wenn da viele Musiker auf der Bühne sind. Da stehe ich total drauf. Vor allem, wenn man auch mit 20 oder 30 Leuten auf der Bühne ist und man ein Orchester dabei hat, das ist dann nochmal etwas, was ganz großes Kino ist. Und das hatten wir damals nicht, muss ich sagen. Das haben wir einfach selber durchgezogen, weil wir gut connected sind mit dem Elbphilharmonieorchester und da gute Leute einfach an den Start kriegen. Und das kann ich sagen, das ist das, was mein Herz öffnet.
So. Ja. Wir haben ja schon gehört, es ist jetzt Sommer, Juni, das Kulturverhalten ändert sich, die Theater haben zu jetzt für ein paar Wochen, es sind Theaterferien. Lotto, machst du im Sommer auch vieles anders im Bereich des Kulturgenusses oder gehst du weiterhin ins Kino und gehst auch in kleine, enge Clubs oder machst du das sowieso nicht mehr?
Mache ich weniger, aber ich merke eigentlich immer nur den Sommer daran, dass wir manchmal immer so eine Pause machen müssen mit Auftritten, weil Kinder oder Enkel, und ich tippe auch, es wird nicht mehr lange dauern, bis es Urenkel sind, in meiner Band, Ferien haben. Und daran merke ich es eigentlich. Ich selber merke es eigentlich gar nicht so sehr. Aber wir spielen dann auch wieder ab Ende Juli auf Veranstaltungen, die alle so ein bisschen festivalartig sind. Und ich merke da eigentlich nichts daran. Also Theaterferien hat ja auch was damit zu tun, wie der Beruf so generell arbeitet. Und wir Musiker sind ja eigentlich, wenn jetzt einer anruft und sagt, bin bereit, diese völlig überzogene Gage zu bezahlen für euch und kann so morgen früh 7 spielen, dann machen wir das natürlich. Mit Jägermeister und so weiter.
Aber es ging ja eher so um den eigenen Kulturgenuss.
Ja, ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ehrlich gesagt, ich merke, also für mich ist es so, ich gucke mir das an, was mich interessiert.
Vince, wie ist es bei dir, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen Konzert Open Air, keine Ahnung, im Stadtpark oder doch noch ins Molotow? Ab 30 Grad neigt man doch eher zum Stadtpark, ne?
Definitiv. Also ich bin überhaupt kein Clubgänger, kann ich mal ganz offen sagen, dass ich mag dieses Gekuschel nicht so richtig. Also ich gucke mir ab und zu Bands an mit einem Kumpel von mir, der mich dann dahin schleift, so in die Markthalle oder so. Das ist okay. Da kann ich mich dann auch ein bisschen bewegen. Aber diese ganz kleinen Clubs, das ist mir, fühle ich mich nicht wohl. Und Stadtpark, muss ich auch sagen, stehe ich lieber auf der Bühne als im Publikum. So, also ich bin kein großer Weggeher und ich kann auch ehrlich sagen, ich konsumiere Musik gar nicht viel. So, weil ich jeden Tag Musik mache und das reicht mir. So, also im Auto höre ich ein bisschen Klassik oder Nachrichten. Und das war's.
Miss Ellie, du bist eine Clubgängerin, oder?
Nee.
Auch nicht.
Aber also, nur so, ich bin Fraktion so Irish hier. Pub Live-Mucke, so alte Klassiker. Ja. Das ziehe ich mir, das könnte ich mir
Mitternacht.
Jeden Tag reinziehen.
Ja. Aber willst du da nicht irgendwann auch mitmachen?
Mir geht das immer so. Ja, irgendwann stehe ich selber mit auf der Bühne. Also da kenne ich nichts. Nö, aber so Kuschelclubs auch nicht so meins. Also wenn ich dann auf ein Konzert gehe, brauche ich immer, ich bin sehr klein, ich brauche immer einen Platz, wovon ich gut sehen kann. Das weiß dann irgendwo am Rand auf dem Fensterbrett stehe ich dann da rum und so, da ich meine Ruhe habe und sehen kann. Aber ansonsten, ja, ich mag das eigentlich auch nicht so mit vielen Menschen.
Was ist denn außerhalb der Musik dein liebster Kulturgenuss?
Außerhalb der Musik mein liebster Kulturgenuss? Das ist eine gute Frage.
Bestimmt, sagen Politiker immer, wenn sie die keine Antwort haben, aber du hast jetzt sicherlich eine.
Nee.
TV? Theater, Kino.
Ich überlege auch gerade, ich bin froh, dass du die Frage
stellst. Also ich denke auch so,
für dich ist es ja völlig klar, weil du willst ja keine Musik hören, dann wirst du ja wohl irgendwas anderes machen.
Nee, also ich bin auch kein wirklicher Theatergänger, also ich bin so einmal im Jahr im Theater. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend. Ich war 3 Jahre mit einer isländischen Opernsängerin zusammen, habe also die meisten Opern, die es gibt, gesehen.
Aus Liebe, aber nicht aus Liebe zur Oper.
Nee, ich bin immer sehr offen und ich habe versucht, das an mich ranzulassen. Mein Vater hört sehr viel Opern, immer noch, steht auch total drauf. Und ich kann sagen, trotz 3 Jahre Operngängerei hat es nicht funktioniert bei mir. Also ich mag das nicht. Es gibt immer einzelne schöne Stücke bei Opern oder auch Operetten, aber ich kann dieses aufgesetzte Gedönste auf der Bühne nicht ab. Und diese schrillen Sopran-Dinger finde ich auch schwierig. Und Tenöre finde ich auch schwierig. Also gib mir ein Orchester und ich bin glücklich.
Okay. Und Miss Ellie, ist dir was eingefallen? Theater, Ballett,
also Musical
Comedy?
Ist schon mal nicht.
Das können wir, glaube ich, alle unterschreiben.
Also nein, das ist ja jeder Musiker sagt das und alles, nur das nicht.
Das ist so unauthentisch, das ist richtig, da kuschelt sich bei mir alles. Ja. Nö, also ich gehe tatsächlich ins Theater, ich gehe in Comedy-Shows, ich gehe auch in Kunstausstellungen, aber ich mache es nicht viel. Ich mache das nur ausgewählt und das reicht mir auch. Also das arbeitet auch immer sehr lange in mir, sowas.
Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Lotto, ich befürchte, die Frage, ob Hamburg dringend eine neue Oper benötigt, können wir mit dir hier heute nicht diskutieren, oder? Wie sieht's so mit klassischer Kultur aus?
Ich sehe es genau wie ihr. Ich habe auch eine gewisse Aversion gegen diese, wie soll man das nennen, dieses Elitäre, was man da immer so rein interpretiert, weil dafür können die Musiker zum Teil gar nichts, aber es gibt ja auch diesen Grund, warum man bestimmte Büros nicht absetzen darf von der Steuer, weil in irgendeinem Musterverfahren mal ein Dirigent das mit irgendjemandem durchgekaspert hat. Und die Diskussion, die du dann mit so einem Amt hast, wo du sagst, ist euch klar, dass ein Dirigent nur reproduziert oder bearbeitet, aber der schafft ja nichts. Ist ja nicht so, dass jetzt Vince und ich uns auf die Bühne stellen und sagen, wir kratzen uns ein bisschen an den Genitalien rum, hauen uns Papier rein und vielleicht fällt uns heute was ein oder kommen 50.000 Leute. Ja, so ist es ja nicht. Man muss ja schon irgendwo arbeiten. Deswegen, ich habe da immer so ein bisschen, ich sehe die Grenze deutlich vor Augen. Deswegen, mir geht's genauso, ich höre nicht mal im Auto Musik. Ich höre Musik wirklich dann, wenn ich sie hören will. Und mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wo die Band, die ich sehen will, spielt. Mhm. Da bin ich anders. Also ich habe kein Problem mit vollen Läden und mit Enge und mit all dem Kram. Aber für mich ist es jetzt nicht so, dass jemand sagt, wenn du Abstand nehmen willst von deinem eigenen Werk, hier ist mal ein Theaterabo oder für Klassik irgendwas. Nett gemeint, die machen alle ihren Job, ich habe da großen Respekt vor, wir sind alles irgendwie Kollegen. Aber wenn du mich fragst, was mich wahnsinnig genervt hat, ist, dass ich insgesamt 26 Stunden in dieser scheiß Warteschleife für Oasis-Karten gewesen bin, dann festgestellt habe, dass hätte ich mich rechtzeitig bei einem Kumpel von mir gemeldet, ich umsonst in London hätte hingehen können. Mhm. Und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, diese Band umsonst zu sehen, aber das wäre dann in Amerika, in Las Vegas. Und da will ich nicht hin, solange Trump noch, was ist der da, Kaiser oder so ist. Ja. So. Und das sind Dinge, die ich dann gut finde. Und das würde ich auch gut finden, wenn da 6 Leute kommen würden. Aber Vince verkauft sich ein bisschen unter Wert. Du hast eine riesige DVD-Sammlung. Also kulturell bist du schon, was visuelle Dinge angeht, dabei. Ich nämlich auch. Wir haben beide so ein...
Also es gibt gute Filme, ja, in der Tat. Aber die kann man vor allem ganz wunderbar auch zu zweit gucken. Oder alleine. So, es gibt ja auch wahnsinnig gute
Spielfilme. Ich muss jetzt mal eine Lanze für Kino brechen. Ich finde das einfach super. Immer noch.
Selbstverständlich
rege ich mich über die Preise für Cola und Popcorn und so weiter auf. Aber ich esse einfach auch kein Popcorn im Kino. Noch nie. Weil ich mich bei einem Film mal verschluckt habe und fast erstickt wäre, weil es so spannend war.
Popcorn ist ja auch ein gefährliches Zeug.
Es ist mörderisch.
Das sind die meisten Todesfälle eigentlich. Nach Schießereien kommen durch Popcorn.
Mit der richtigen Regierung wäre Lotto zu Aces nach Las Vegas geflogen.
Das ist ja noch ein bisschen hin.
Ja. Was war denn deine weiteste Konzertreise, wo du jemanden hinterhergereist bist? Weil du gesagt hast, das will ich unbedingt sehen.
Das war, würde ich sagen, in die Hamburger Arena. Das war meine weiteste Reise.
Was?
Von Hamburg nach Hamburg. Ich glaube, ich war auch mal irgendwann in Hannover. Ich glaube, als du da gespielt hast.
Ich war beim letzten Konzert von Neil Diamond in der O2, beim letzten Konzert seines Lebens von Neil Diamond in der O2 in London.
Ehrlich?
Mhm. Oh. Ich habe den da bestimmt 8-9 Mal gesehen. Sensationell.
Aber sprechen die da Mexikanisch in London?
Nein, aber du findest halt mehr Leute, die Spanisch sprechen, als hier bei Ahoy.
Ja, bestimmt. Okay, soweit bist du nicht weggekommen. Miss Ellie, wie ist mit dir? Bist du schon mal nach München gefahren? Letztes Jahr hat Adele dort gespielt zum Beispiel. Vermute ich dich jetzt nicht.
Nee.
Ja?
Gar nicht. Also ich bin überhaupt noch nicht irgendwo, also vielleicht mal von Schwerin aus nach Rostock. Aber in Schwerin ist ja auch nichts, wenn man so, da in der Nähe bin ich da aufgewachsen und da ist ja nichts. Da muss man ja fahren. Geht ja nicht anders.
Oh, und ich weiß
nicht. Und der Act war Pankow, ostdeutsche Band aus der DDR noch. Die haben wir, hat mein Vater immer viel gehört. Deswegen kann ich alles mitsingen.
So, Lotto wusste auch noch was?
Ja, John Fogerty in Jacksonville.
Oh. Extra dafür?
Nein, ich war beim Super Bowl bei der Tailgate Party.
Natürlich.
Und da ist John Fogerty aufgetreten und einer der meistbeschissensten Künstler der Welt. Wobei er natürlich auch selber seine Rechte immer im Suff an der Kneipe verkauft. Aber mittlerweile hat er sie alle zurück. Aber also ich habe auch so eine Liste von Konzerten, die man mal irgendwo Queen muss man in London gesehen haben, idealerweise in Wembley. Heiner nicht.
Da sind Miss Ellie und ich zu jung für.
Da seid ihr zu jung für. Ja. So, genauso muss man Bruce Springsteen gesehen haben in Jersey. Also bei den Yankees. Man muss U2 in Dublin gesehen haben.
Mhm. Und? Warst du bei U2?
Noch nicht. Ja, ich war bei U2 sogar, als sie noch Vorgruppe waren von anderen Bands in der Markthalle, aber nicht in Dublin leider.
So alt bist du schon.
So alt bin ich schon, genau.
Und
man muss Mr. Macho y los Muchos Macho Muchachos in Mexico City sehen, aber da ist halt unter 500.000 Leute nichts zu machen.
Vince,
ja?
Hast du auch so eine Bucketlist, wen du noch unbedingt sehen möchtest von lebenden Künstlern?
Nee, ich würde einfach wahnsinnig gerne mal mich selber sehen auf der Bühne, aber das funktioniert ja nicht.
Musst du den DeLorean kaufen?
Ja.
Guck mal, siehste.
Du hast gerade kein Auto.
Mir reicht das, wenn ich Lotto sehe auf der Bühne. Dann bin ich schon sehr, sehr glücklich. Und Miss Ellie sehe ich bestimmt auch mal demnächst.
Ja, also im September kannst du rumkommen.
Ja. Guck mal.
Es gibt auch Sitzplätze in der Markthalle.
Achso, für mich. Weil ich so klapprig bin.
Nee, weil du meintest, du stehst nicht so gerne so rum. So.
Du bist so groß.
Also ihr habt ja sehr viel miteinander schon zu tun gehabt, ihr beiden. Könnt ihr euch an den ersten Moment erinnern, wo ihr euch gesehen habt? Also, weil ich sag mal, musikalisch wart ihr erstmal noch ein bisschen auseinander.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall an den ersten Moment, wo wir gesprochen haben.
Ja, das war
nämlich,
aber nur Lotto gesprochen.
Da bin ich rechts rangefahren. Der HSV hatte gerade seinen Manager in den Knast geschickt, der HSV Handball. Und mein Vater ist da Vizepräsident geworden oder sowas ähnliches. Und da habe ich mir so eine Sitzung mal angesehen, habe auch Dirk Schmeschke das erste Mal gesehen, ne? Wir ja auch beide kennen.
Präsident von der SG Flensburg.
Genau, und der war damals beim HSV Handball gerade hingekommen und ich habe den reden hören und habe gesagt, boah, Alter, was ist denn das für ein geiler Typ? Und so hat mein Vater gefragt, wer ist das denn?
Wieso ist der so viel geiler als du? Ja.
Nee, und da kam raus auch bei dieser Sitzung, die haben so medial und so weiter, die haben überhaupt nichts gemacht, so promomäßig. Und ich habe gesagt, Leute, also ich kann nur eine Sache sagen, wenn ihr einen Song braucht, mache ich den. So. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und da war natürlich klar, Lotto war beim HSV Fußball, logischerweise, wobei man ja nicht Fußball dahinter sagen muss, tief mit drin. Und habe ich mir Lottes Nummer irgendwo besorgt und habe ihn angerufen. Habe gesagt, hey, hier ist Vince, Orange Blue. Ich mache gerade HSV Handball. Würdest du uns unterstützen? Und Lotto hat gesagt, jo. Und das war's. Und dann haben wir uns, glaube ich, ziemlich kurze Zeit später gesehen.
Genau.
Verrückt.
Dann habe ich gesagt, mache ich gerne. Und dann sagst du, was willst du haben dafür? Ich sage, will gar nichts. Ich möchte, dass du eine Ballade schreibst, für die ich dann den Text schreibe.
Oh.
Und so ist dann
Schwerelos
entstanden. Mhm. Genau. Das war unser erster gemeinsamer Song. Und dann ist natürlich sehr viel danach gekommen und wir verstehen uns super, kann man sagen.
Ja, auch körperlich sind wir sehr, sehr gern.
Vince ist damals verhaftet worden, ich nicht. Ich war knapp davor. Und,
Die habe ich mal.
Und ich fand es ungerecht, aber ich habe die Anwältin geschickt, die dich rausgeholt hat.
Ja, die haben immer die Bude gestürmt, als Lotte und ich da waren.
Als du bei dir in der Bude warst. Ja. Dinge, die passieren. Ja. Fehler werden gemacht. Das ist halt so. Ja, jedenfalls, wann war das überhaupt? Das ist aber auch schon so locker.
30, 40 Jahre her.
Ja, so lange nicht, aber es ist so.
20.
Ich glaube länger. Ich glaube, es ist länger her. Weil du weißt, wie lange es HSV Handball schon nicht mehr gibt. Das ist ja auch schon eine Weile. Das vergisst man immer.
Heißen die nicht immer noch HSV Handball?
Ja, aber die heißen HSV
Handball. Handball-Sportverein Hamburg heißen die, glaube ich. Also HSVH ist das offizielle Kürzel.
Miss Elli, hast du schon mal ein Sportlied geschrieben oder für welche Sportart könntest du dich erwärmen?
Also ich mag Fußball, aber also ich mag St. Pauli. Mhm. Ich mag HSV gar nicht.
Oh.
Deswegen ist hier auch eine eisige Kälte gerade.
Ja, wurde gerade richtig.
Ich fange jetzt an, Vince Bier zu trinken. Ist
ganz unangenehm. Ich habe mal auf der Abschlussfeier vom St. Pauli, schon ein paar Jahre her, habe ich das Herz von St. Pauli gegrölt auf der Bühne für die ganzen Fans bei der Abschlussparty. Das war geil. Aber was geschrieben für einen Sport habe ich noch nicht, nee.
Aber da ist ja jetzt gerade eine Vakanz, ne?
Ja, also Herz von St. Pauli gibt es gerade nicht. Aber möglicherweise, ja.
Warum gibt's das nicht?
Es wird nicht gespielt.
Warum?
Aus Gründen, die noch nicht richtig geklärt sind, weil man vermutet, dass der Texter irgendwelche Nähen zur Nazi-Propaganda entwickelt hat damals. Aber das ist noch nicht raus. Also insofern warten wir das jetzt ab. Ich weiß gar nicht, wie lange sowas in die Länge gezogen werden kann.
Das ist ja
aber,
weil das Lied an sich ist ja nicht sehr schön.
Lotto. Ich sag mal so, in Hamburg bist du ein Weltstar. Da machst du kein Konzert unter 4.000, 5.000 Leuten. Ich könnte mir vorstellen zumindest, wenn du in den Süden kommst, nach Garmisch-Partenkirchen oder so, wird's dann weniger. Was sind so die kleinsten Konzerte, die du jetzt noch spielst? Oder wo du sagst, nee, also sorry, unter 300 Leuten gehe ich nirgendwo hin? Oder wie läuft das?
Glücklicherweise muss ich das nicht.
Mhm.
Also das kleinste Konzert, was ich jemals gegeben habe, war vor 7 Leuten.
Mhm.
Bei einer Hochzeit. Und zwar ohne Anlage.
Mhm.
Und es gab noch sehr viele Dinge, die bei der Hochzeit danach passiert sind, die etwas skurril waren, die würden jetzt zu weit führen. Sie haben auch einen leicht fetischistisch-pornografischen...
Jetzt wird's spannend.
Aber es gibt ja so Menschen, wo du sagst, pass auf, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir da hinfahren. Doch, ich zahle das alles. Okay, mal so. Das war in Magdeburg.
Mhm.
Und das Weiteste, wo wir weg waren und da gespielt haben, richtig so als mit einem Konzert von A bis Z und nicht nur aufgetreten, ist halt Deutschland, Österreich, Schweiz, also dann war es wahrscheinlich in Österreich, so. Aber da kommen natürlich deutlich weniger Leute, das stimmt schon. Es gibt so ein paar Hochburgen im Süden, Frankfurt, Bochum oder Stuttgart, Jazzkeller in Freiburg ist auch ein super Laden, wo man auftreten kann, etwas seltsame Bühne, weil man kann so quasi im Publikum auf die Bühne gehen. Da gibt's schon Läden. Ehrlich gesagt, müssen wir ehrlich sein und durch diese gesamte Situation nach Corona, auch dass es nicht mehr so viele Leute gibt, die in diesen Läden arbeiten, mit denen du mal eben so eine Tour buchen kannst, machen eigentlich Tourneen, die sich nur lohnen, wenn du wirklich sagst, ich fahre jetzt, was weiß ich, Frankfurt, Stuttgart, München, Freiburg und dann wieder zurück übers Ruhrgebiet oder so, machen diese Touren kaputt. Und das geht eigentlich vielen Künstlern so, dass die also einen Umkreis von, sei mal, 300 Kilometern um ihren Heimatort spielen. Und da liegt Hamburg natürlich ganz gut, weil das passt ja ganz gut noch. Wir spielen jetzt das Weiteste, was jetzt im Moment feststeht, ist in der Nähe von der dänischen Grenze.
Mhm.
Weil jetzt mal ganz blöd gesagt, aber das ist tatsächlich mitten aus dem Leben. Du brauchst halt, wenn du einen Vertrag schließt mit einem Club, in dem du seit 20 Jahren spielst und wo es immer super ist und wo du eine Chance hast auszuverkaufen, wir reden über 2000er Locations, du brauchst dann 8 Monate, bis der Veranstalter dir einen Vorverkaufslink gibt. Und wenn er dann sagt, in 11 Monaten ist das Konzert, hast du nur noch 3 Monate für den Vorverkauf. Das sind dann 8 weniger als 11. Und diesen Vorverkaufslink kriegt man normalerweise in einer weniger Sekunde. Nur ich kann ihn nicht eröffnen. Ich bin nicht derjenige, der die Karten verkauft. Ich bin der Typ, der auf der Bühne steht.
Mhm.
Und das geht vielen so. Also gerade in dieser, ich sag mal so, diesem, wie soll man das nennen, so dem gesetzten Mittelfeld der zweiten Liga der Kultur. So vielen Bands, die sowas, solche Clubs halt spielen.
Mhm.
Denen geht das allen so. Und nützt aber nichts. Er kann sich abends nur hinsetzen und dir gegenseitig dein Leid klagen. Jeder kennt dieselben Leute, jeder hat dieselben Namen und sagt, genau das ist das Problem, diese Person. So, und dann kannst du halt nur noch einen Drink bestellen. Das ist halt leider so.
Vince, du hast zu einer Zeit begonnen, Musik zu machen, als man mit Plattenverkäufen, sagte man noch Platten oder CD, tatsächlich Geld verdienen konnte. Heute ist es, glaube ich, ja fast ausschließlich nur noch über Live-Musik möglich. Wie gerne machst du denn noch Platten?
Nun, das ist tatsächlich die Aussage ist einfach tatsächlich nicht richtig. Ich spiele unfassbar wenig live. Ich bin auch kein Fan, auf der Bühne zu stehen. Also ich mag das nicht gerne, anders als ihr beiden wahrscheinlich. Mhm. Hab wirklich sehr, sehr wenig Konzerte. Ich mache mit Orange Blue natürlich die Sachen, klar, die gut bezahlt sind und so. Wenn du gebucht wirst, logisch und so. Aber ich bin lieber zu Hause und bastel rum. Und womit du Geld verdient hast, richtig. Platten, CDs, da haben wir noch geschnuppert, zum Glück, so mit She's Got That Light. Das war meine erste Single. Ich wollte wirklich immer nur einmal eine Single in der Hand halten, die ich geschrieben habe. So, nee, mehr wollte ich nicht.
Dann Erotikdarsteller werden.
Dann Erotikdarsteller. Und das war echt der Hammer. Also die Single kam irgendwie ins Studio und ich sag mal, 5 Monate später war klar, okay, es wird ernst. So, ja, dann bin ich jetzt Musiker. Und dann habe ich auch mein Studium der Kulturwissenschaften, was Miss Ellie wahrscheinlich durchgezogen hat. Ich habe es abgebrochen, 2 Scheine vor Schluss, so, weil ich dachte, es macht ja wirklich keinen Sinn mehr. Und wozu brauche ich denn das? Also für die Rente, damit die Zeit anerkannt wird? Also ich habe es einfach geschmissen. Vorher habe ich Physik studiert. Übrigens bin ganz stolz drauf, war super, habe ich 4,5 Wochen geschafft und 10 Strafzettel in Hamburg bekommen. Wirklich 10, weil ich immer falsch geparkt habe. Ja, wie dem auch sei. Ich stehe nicht gerne auf die Bühne, ich produziere gerne, aber womit man vor allem Geld verdient heutzutage, sind tatsächlich Streams. Mhm. Sind Streams, natürlich Produktion und da sind wir bei den Lizenzen. Also wenn du Inhaber der Songs bist, wenn du alleine die Plattenfirma bist, dann natürlich so ein Stream, wenn wir bei 0,3 Cent im Schnitt irgendwie pro Stream rechnen, das variiert übrigens wahnsinnig. Ich habe die ersten Monate alles ausgerechnet. Ich bin so ein Zahlenmensch. Ich fand das total spannend. Also es variiert irre. Bei Spotify verdienst du am wenigsten. Ich weiß nicht warum, aber das ist total unfair, aber ist so. Tidal hat irgend so ein amerikanischer Sportsmann, der hat Tidal gegründet in Amerika und die zahlen am besten. Wie dem auch sei, in der Masse verdienst du damit am Ende. Also du musst machen, rausbringen. Denn das sind Lizenzen, diese Streams. Dann natürlich GEMA, klar, das kommt dazu. GVL kommt dazu. Also es ist, man macht ja viel so und es läppert sich zusammen einfach. Und so kommt man über die Runden.
Ja. Miss Ellie, du spielst jetzt in der Markthalle. Mhm. Dir macht live richtig Spaß im Gegensatz zu Vince, oder?
Ich lieb's. Ja, ich würde es auch nie hergeben wollen. Ich will mir auch nie die Hände brechen, damit ich das. Also ich will es immer weitermachen, bis ich 80 bin und runzlig.
Wie, und dann nicht mehr?
Ja, dann glaube ich. Ich will das keiner mehr sehen und hören.
Das ist nicht mehr so lange jetzt hin bei mir.
Haben die beiden älteren Herrschaften hier im Raum schon sehr viele Locations gesehen, wo sie gespielt haben. Mhm. Markthalle ist jetzt noch eher eine kleinere Location.
Mhm. Aber wir machen ja eine Doppelshow.
Musikgeschichtlich sehr relevant. Solis, Nirvana und so weiter.
Ja. The Smith, 1984. Ich war da. Und das ist nicht klein, das muss man ganz klar sagen.
Nein, aber kleiner. Ich wollte jetzt die Brücke schlagen. Lotto hat schon im Volksparkstadion, ist er schon aufgetreten, sogar sehr regelmäßig.
Wir haben auch ein Konzert gegeben im Stadion von Eintracht Braunschweig, so ist es nicht.
Also Miss Ellie, was wäre denn deine Traumlocation hier in Hamburg? Manchmal hat das ja gar nichts mit der Größe zu tun.
Also ich finde die Markthalle schon sehr, sehr kuschelig. Also wir hatten halt jetzt auch überlegt, ob wir den nächstgrößeren Schritt in Hamburg gehen, aber ganz ehrlich, so in dieser Tausender-Region ist halt echt mau in Hamburg. Und dann wird was umgebaut, dann ist da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Und dann kann man das nicht buchen. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann machen wir jetzt einfach 2-mal nochmal Markthalle. Mhm. Weil ich meine, das Team vor Ort, die sind so super sweet und es läuft alles, es ist cool, es macht Spaß. Alle haben Bock und dann machen wir das halt jetzt nochmal. Und beim nächsten Mal ist es dann wahrscheinlich größer. Aber ich weiß noch nicht wo. Leishalle oder Kampnagel oder sowas.
Ja.
Mal gucken.
Vince, du als Live-Muffel, welche Location in Hamburg lässt denn dein Herz am höchsten schlagen?
Oh, ich mag die wirklich, also ich habe ja in fast allen schon gespielt, kann ich sagen. Ich mag das alles sehr. Also Stadtpark finde ich wirklich großartig, wobei mein letztes eigenes Konzert, da hat es dann nach 20 Minuten angefangen zu regnen und zwar richtig. Also es war so nass, es kamen wirklich Bäche runter, das war jetzt ein bisschen kontraproduktiv, aber am Ende ist es dann ja auch egal, weil nach 20 Minuten alle nass sind und dann feierst du halt weiter. Markthalle habe ich gespielt, finde ich toll. Ich mag die Markthalle, große Freiheit mag ich. Docks finde ich toll, Prinzenbar, jetzt wird's kleiner, alles gespielt. Und natürlich, ich habe bestimmt in den Anfängen im Logo gespielt. 10 Mal sicherlich, wenn nicht 15 Mal oder so. Logo finde ich total geil. Das ist einfach, das ist Kult. So, da steht diese blöde Stange genau in der Mitte. Und da habe ich auch einige Bands gesehen. Natürlich immer Kumpels. Mhm. Denn ich liebe es, an Konzerten Leute zu sehen, die ich wirklich kenne auf der Bühne. Ja, ich liebe auch Billy Joel, wenn ich den sehe oder so. Natürlich, wenn ihr zieht.
Ihr kennt euch.
Billy und ich, nein. Nein, noch nicht. Nee, aber den habe ich tatsächlich mal in Hamburg gesehen. Mhm. Ich mag alles. Leisthalle finde ich auch toll. Auch die Kleine ist ganz, ganz, also ein richtiger geiler Jazzclub. So, wenn du da brauchst du gar keine Verstärkung mehr, wenn du da spielst, so, weil der ist so, das ist so eine, so hinter der Bühne, das ist so eine Holzvertäfelung, die geht so schräg hoch. Ist total geil. Also, das ist ein super Sound. Ja, sag mir, welche ich nicht kenne, weiß nicht. Finde ich alles toll.
Lotto, du bist aus dem Stadtpark nicht mal rauszukriegen, ne? Das wievielte Mal hast du jetzt die Stadtparksaison eröffnet?
Also, das weiß ich nicht. Wir haben das 55. Mal da gespielt und spielen jetzt das 56. Mal da nächstes Jahr. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wo ich noch nicht gespielt habe. Wir haben, glaube ich, auch häufiger als irgendjemand sonst in der großen Freiheit gespielt. Mhm. Ich war natürlich auch in der Markthalle. Natürlich waren wir auch im Docks.
Gab es denn eine Location, wo du sagst, okay, völlig egal, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern ja, einfach Atmosphäre, grade. Wo wäre es auch Logo mit dem Balken in der Mitte? Oder?
Ja, Logo haben wir sogar einen Song drüber gemacht. Der Balken in der Mitte ist für uns ein bisschen ein Problem, weil wir eine so große Band haben. Wenn man 2 Frontmänner hat, ist das ein bisschen einfacher, weil eine links und eine rechts davon ist. Aber der letzte langsame Pogo von unserem ersten Album ist ja übers Logo, weil wir da unsere ersten richtigen Konzerte in Hamburg gemacht haben. Unser erstes Konzert tatsächlich war in Kiel. Bei mir geht es immer so ein bisschen darum, was passiert in dem Moment. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in einer, ich glaube, das war eine Firmenveranstaltung, in einer Agentur gespielt haben, auf dem Kampnagelgelände. Und es war Hochsommer und wir haben am Fenster gesessen. Und es war wirklich, also thermisch war es ziemlich die Höchststrafe. Das war so ein Barhocker-Ding, das sollte so ein bisschen Lagerfeuerromantik haben, aber das Feuer kam von allen Seiten, weil es sehr warm war. Aber es war dann auch so ein Moment, so, ne, der einfach so geil war. Oder wir haben auch mal auf einer Barkasse gespielt, das war auch total super. Und generell gibt es, das ist auch so eine alte Geschichte, ne, kleinen, großen, weiter. Da wir so viele Leute sind auf der Bühne mit der großen Band, mit 8 Leuten, ist tatsächlich immer für uns eine große Bühne ganz gut. Das heißt, Stadtpark ist schon mal eine schöne Größe. Wir haben, ich glaube, insgesamt 12 Mal in der jetzigen Barclaycard Arena gespielt. Das ist auch super für uns. Und diese Multifunktionshallen haben halt einen riesen Vorteil. Du hast halt wirklich das Klima, was du willst. Die Temperatur und kein Regen. Der Nachteil, den du hast...
Meistens.
Ja, der Nachteil, den du hast, ist, du hast unglaubliche Wege. Und du musst immer, wenn du solchen Multifunktionshallen spielst, also Kieler Ostseehalle genau das gleiche, du musst immer dir irgendeinen Buddy greifen von der Local Crew, der aber eigentlich nicht zur Crew gehört, sondern der so eine Art Hausmeister ist und sagen jetzt mal unter uns, was muss ich tun, damit du mir sagst, wo das nächste Klo an der Bühne ist? Weil da, wo die mich hinschicken, bin ich eine Viertelstunde unterwegs. Und das machst du 3 Mal, dann hast du 12 Kilometer auf der Uhr. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber du sollst nicht mit letzter Kraft dich auf die Bühne schleppen, sondern du sollst ja topfitter ankommen. Und es gibt in all diesen Hallen, und ich weiß in einigen Hallen, wo das ist, Toiletten an der Tür. Und das Lustige ist, also in der Nähe der Bühne, und das Lustige ist, wenn dann mal Kumpels von dir das spielen und man sagt, und? Weißt du, das Klo ist an der Bühne? Ja, da muss ich doch, nein, das ist eine Rolltor rechts und das so. Und das ist tatsächlich so im Laufe der Jahre eine Sache, was einem im Alter noch Freude macht.
Miss Ellie, klingt das erstrebenswert, irgendwann in der Barclays Arena oder in so größeren Locations zu spielen? Weil ich finde, deine Shows leben ja doch wirklich sehr von dem intensiven Kontakt und der Ansprache des Publikums irgendwie.
Also ich würde mich mega freuen, wenn meine Kunst auch auf solchen Bühnen stattfinden könnte. Also Liedermacher-Konzert ist ja nochmal was ganz anderes als mit Band. Da kann man mit Band kann man viel mehr Wumms machen und so. Nicht, dass ich nicht auch Wumms machen würde, aber naja, ich bin halt alleine. aber
Ed Sheeran schafft das auch.
Wollte ja, ich gerade sagen, ja.
Ja, ja, aber der hat ja dann noch die Loopstation, die habe ich nicht. Aber ich habe 4 Instrumente dabei und ich habe einfach mega Spaß, die Bühne einfach so auch auszufüllen. Also ich komme damit sehr gut zurecht. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob diese Art von Kunst, weil es halt so ein Hybrid zwischen wirklich so Comedy, Kabarett, Liedermacher, Singer, Songwriter, das ist alles so in einem. Ich weiß nicht, ob das Zeug dazu hat, so eine großen Hallen zu füllen, aber ich würde es mir wünschen. Ich hätte Bock drauf.
Vince, kannst du einen Unterschied feststellen zwischen dem Hamburger Publikum, weil es auch ein bisschen, ja, dein, also nicht ein bisschen, sondern sehr dein Heimatpublikum ist, und anderen Orten?
Nein, da gibt's kein Publikum. Also man sagt ja über die Hamburger, die sagen ein bisschen kühler und so weiter und so ein Krempel, aber das ist völliger Quatsch. Also das Publikum feiert dich, wenn sie deine Karten gekauft haben, ist doch klar. So, die wollen dich hören und die wollen die Songs hören, die sie kennen. Und dann wirst du abgefeiert, völlig egal, wo du bist.
Miss Ellie?
Ich habe noch kurz eine Frage an Vince. Dieses She's Got That Light, ne? Es ist She's Got That Light. Oh, mhm. No, no, no. Ah, cool, ja. Den habe ich geliebt.
Echt, du früher. Kennst meinen Song?
Ja.
Verrückt.
Den habe ich geliebt. Ich weiß aber nicht, was da gesungen wird.
Ich kenne den Text ganz gut. Okay.
Wir spielen ihn nachher nochmal nach der Sendung.
Ich glaube dir jetzt, dass du
Sendung.
Den geschrieben hast. Ja, was war die Frage, Lars?
Die Frage war, stellst du Unterschiede zwischen dem Hamburger Publikum und anderen Leuten?
Auf jeden Fall. Oh. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Osten geht, also die geilsten Konzerte habe ich im Osten, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber die rasten aus, die singen alles mit, sind so lustig alle. Total geil. Also gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass man denkt, der Osten ist braun. Nee, die linken Szene, die kommt zu mir und die sind richtig gut drauf. Und zum Beispiel in Stuttgart, alle mega knauserig, keiner kauft CDs. Es ist wirklich so. Die haben da einfach, die sind nicht so locker in der Tasche. Wohingegen ganz woanders, wo kaufen sie denn wie bekloppt? Ich glaube im Osten auch, ja. Da sind die einfach gut drauf und kaufen auch. Das ist richtig krass. Hamburg ist eher so ein bisschen, braucht immer einen kleinen Moment, um aufzutauen. Das sind so, ist so eine norddeutsche Mentalität, denke ich. Und ach so, ja, und wenn man dann nach den Westen geht, nach Nordrhein-Westfalen, die kennen ja den Karneval. Wenn du da sagst, einmal schunkeln, dann sind die schon am Schunkeln, da hast du das Wort noch nicht zu Ende gesprochen. Mhm. Und in Hamburg musst du richtig animieren. Also ja, es gibt halt total viele Unterschiede. Ja.
Lotto, wenn man so eine unglaubliche Fußballhymne geschrieben hat, die ja erst zu einer Fußballhymne geworden ist, es war ja erstmal eine Hymne für Hamburg, und damit so einen Riesenhit hat, übersehe ich da irgendwas oder gibt es irgendwie auch einen Nachteil davon? Weil es einem möglicherweise, man soll es einfach jeden Abend spielen, kommt es einem aus den Ohren raus. Es gibt ja Bands wie die Ärzte zum Beispiel, die spielen teilweise ihre bekanntesten Hits nicht. Da würde dich das Stadtpublikum ja wahrscheinlich nicht aus dem Park lassen, ne?
Nee, ich finde das eine große Ehre, dass man so eine Situation hat. Unterm Strich gibt es ja ein paar Songs bei uns, die Leute mit uns verbinden. Sicherlich war Fliegen vor 25 Jahren beim Grand Prix. Das war das erste Song von uns, der in die Charts gekommen ist. Das ist so ein Ding, Keine Grenzen, keine Zäune, ist chartmäßig der höchste Hit von uns gewesen. Und das, also ich empfinde das als große Ehre, das immer spielen zu dürfen und zu können. Macht es auch einfacher. Ich kann den Song mittlerweile. zu dem, was du gerade gesagt hast, ist es ganz interessant, weil mir hat irgendwann mal Raimund Voss, Gründungsmitglied von Torfrock, gesagt, wenn das mal anfängt zu laufen bei dir, du musst unbedingt das erste Mal, wenn du wirklich außerhalb Norddeutschland spielst, spiel in Stuttgart. Und da habe ich gesagt, wieso? Und dann sagt er, ja, weil für die ist unsere Sprache so exotisch, dass da ganz viele Leute kommen. Und dann habe ich gesagt, du willst mir nicht erzählen, dass in Stuttgart Torfrock mehr abgefeiert wird, als es ihre vielen Hits hergeben. Und sagt er, doch, genau so war das. Und irgendwann haben wir am Karl-König-Platz in der Röhre das erste Mal gespielt in Stuttgart. Und es war genau so. Und danach kommen die zu uns und reden in diesem seltsamen Akzent, einen der wenigen Akzente, den ich nicht imitieren kann, und sagen, sie finden das so verrückt, wie wir sprechen. Und da habe ich gedacht, könnte ich umgekehrt auch sagen, aber das stößt hier komplett auf taube Ohren. Und deswegen, es gibt also, und natürlich, überall ist das für es gibt auch unterschiedliche Songs, die unterschiedlich ankommen, ja. Aber natürlich ist es so, wird bei euch bei She's Got That Light genauso sein. Ihr müsst diesen Song irgendwann zelebrieren. Und es gibt ja dann so diese Situation, dass es so Bands gibt, die sagen, wir spielen unseren größten Hit als drittes, damit wir dann so ein bisschen den Fokus auf andere Dinge legen können. Ich glaube, das ist einfach ungerecht gegenüber den Leuten, dass die dafür Eintritt bezahlen. Die wollen verdammt nochmal diesen Song am Ende hören. Ganz selten, manchmal spielen wir danach noch was. Wir haben auch danach schon mal eine Stunde gespielt, so ist es auch nicht. Aber ich glaube, in München haben wir mal 5,5 Stunden gespielt oder so. Aber wir spielen ja ohnehin sehr lang. So 3 Stunden ist ja eigentlich so ein bisschen unser Programm. Und ich empfinde das wirklich als als eine Pflicht, die wir alle gerne wahrnehmen.
Gibt es irgendwas, was du an diesem Song im Nachhinein gerne nochmal geändert hättest? Eine Textzeile oder irgendwie Hook oder was auch immer? Und jetzt sagst du, ja, nee, geht ja, kannst ja nicht machen. Jetzt habe ich das immer seit 25 Jahren so.
Weißt du, was du guckst mich gerade an. Du meinst, schießt ja mit Leid, meinst du?
Ja, genau.
Nee, da möchte ich wenig dran ändern. In der Produktion würde ich einiges ändern. Das ist so ein komischer Loop, der unter den Drums liegt, mit so unechten Claps.
Und jetzt hörst du das jeden Tag und ärgerst dich darüber.
So. Das finde ich ein bisschen albern.
Boah, das war damals, nur die fünf reichsten Menschen auf der Welt konnten sich dieses Gerät leisten, was das damals gemacht hat. Und es war größer als Norddeutschland.
Ja, ansonsten nein. Ich spiele den auch sehr, sehr gerne tatsächlich nach wie vor, weil das ein auch nicht ganz unkomplizierter Popsong ist. So. Und daher werde ich auch nicht müde, den gern zu spielen. So.
Ja.
Mit Rückungen da zum Refrain und so weiter. Ein geiler Zitel und da, egal.
Kommen wir mal zu eurer Kreativität, Miss Ellie. Wo bist du kreativ? Wo fallen dir Textzeilen ein? Gibt es bestimmte Orte hier in Hamburg oder Situationen, wo du relativ schnell irgendwie kreativ sein kannst?
Also bei mir ist eigentlich, es gibt drei Orte. Einmal im Auto am Steuer.
Ja.
Einmal unter der Dusche.
Mhm.
Und einmal, ich penne auch in meinem Auto im Sommer. Hinten, wenn ich irgendwo penne, dann kommen mir auch Ideen im Auto.
Also die ersten beiden Punkte kann ich für mich auch so in Anspruch nehmen. Ja. Ich schreibe keine Lieder, aber ja. Vince?
auch da ticke ich wieder sehr anders.
Du bist nur im Kofferraum kreativ.
Ich setze mich tatsächlich in mein Studio. So,
ja.
Und mach die.
Also so richtig an die Werkbank.
Ja, ich setze mich an die Werkbank und leg los. Also ich suche auch unter der Dusche nicht nach Melodien oder so. Also das ist zum Beispiel anders als mein Kumpel Volkan, der ja singt bei uns. Der ist auch so ein Kreativkopf, der immer so rumrennt und irgendwie so eine Idee hat und das dann in sein Handy, damals noch Diktiergerät, reingejodelt hat. Nee, ich fange immer mit dem Klavier an. Also ich setze mich ran und drück wild in der Gegend rum und dann, boah, manchmal passiert was, wenn man sowas. Es geht auch, ist ganz wichtig, deshalb habe ich so eine eigene Schreibweise für Harmonien. Es ist wichtig, ob du ein C-Dur mit C-E-G oder mit E-G-C oben spielst. Also was ist der höchste Ton? Und wenn du da diese Harmonien anders spielst und manchmal passiert was und die Melodie schreit dich an, also während du es spielst am Klavier. So ganz oft passiert mir leider, weil ich mich immer erstmal ins Klavier setze und spiele los, dass irgendwas passiert und ich denke, ah, scheiße, was habe ich gerade gespielt? Und dann ist es weg. Also das ist mir schon sehr häufig passiert, leider.
Das ist so krass für alle ZuhörerInnen da draußen. Du trägst halt so ein Handball-Shirt, ne? Du siehst wirklich aus wie so ein, eigentlich wie ein Fußballer letztendlich. Also,
wie ein Penner sehe ich aus.
Wie so ein, und dann
wie eine Tätowierung.
Wie so, eigentlich wie so ein Fußballproll. Und dann sitzt du hier und redest so zart und sweet über das Klavierspiel. Und das passt bildlich überhaupt nicht zusammen, ihr Lieben da draußen.
Doch, doch.
Aber ich
also
bin
das
ganz
Bier
fasziniert gerade.
Was wir hier noch stehen.
Ich bin
haben.
Ein Balladenbade, aber ich sehe sehr gerne prollig aus. Also es ist so, Lotte und ich haben Handball-Shirts an. Wir haben gerade vor zwei Wochen das Abschiedsspiel von Yogi, von Johannes Bitter und Pommes Pascal Hens in der Barclays mit bespielt, ne, ausverkaufte Arena. Und da haben wir eine neue Single gespielt, die wir seit gerade erst raus haben jetzt. Ich will hier keine Probe machen, darum geht's nicht, sondern
aber sag ruhig, dass sie nur ein Spiel
hat. Nur mal das Kostüm erklären,
ja,
in dem ihr hier sitzt.
Und wir haben auch Mexikanerhüte auf. Normalerweise, die Studio ist ja jetzt aber nicht ganz so riesig. Daher haben wir die jetzt mal abgesetzt und wir sind halt Mr. Macho y los Muchos Macho Muchachos. Die einzige mexikanische Superband, die es nach Hamburg geschafft hat.
Du bist Cindy, ich bin Jenny.
Genau, mein Name ist Cindy und ich bin sehr gerne Cindy. Und deshalb haben wir Handballtrikots an, weil wir so auch so ein bisschen inkognito in kleinen Clubs in Hamburg rumgehen können. Aber wenn es größer wird in der Arena, dann müssen wir die unbedingt ausziehen, weil dann erkennt uns jeder. Ne? So sieht's aus.
So, darf ich noch was sagen zu
Wir Dusche, sind wieder bei der Kreativität. Und
Dusche, Badewanne und Klo.
Du duschst ja nicht, ne? Oder?
Doch auch. Ich dusche und bade. Ich mache alles. So, nein.
Du bist also auch im Bade.
Das ist, ja, weißt du, warum das so ist? Weil es der Ort ist, an dem du Platz hast. Und Zeit hast für deinen Kopf. Du telefonierst da nicht, du hast keine Ablenkung, das Wasser kommt von oben und es fließt unten ab. Das war's. So, und ich erinnere mich an eine ganz fürchterliche Szene, als ich noch aktiv Basketball gespielt habe, also in so einer älteren Herrenmannschaft. Und ich habe mich dann nach dem Training in eine heiße Wanne gelegt, weil ich habe keine Eistonne und sowas. Und ich dachte, okay, damit die Muskeln, damit es morgen nicht so schlimm wird. Und während ich mich reinsetze in die Wanne, denke ich so, man müsste eigentlich mal einen Song machen mit diesen ganzen Standardphrasen von Pur, vom Wendler und von Wolfgang Petri. Und habe gedacht, aber nicht jetzt. Jetzt musst du dich eine Viertelstunde hier reinsetzen, weil du hast sonst morgen echt Probleme. Und während ich das denke, setze ich mich rein und denke, oh, die Birne fängt an zu rattern. Und ich habe mein Handy aber neben mir liegen. Okay, lassen wir es einen Moment. Und dann habe ich gedacht, okay, Wolfgang Petri ist ein Buddy von mir. Also ich kenne den. Und ich mag den total gerne. Ich mag Hartmut Engler von Pur und ich halte den Wendler für einen seltsamen Menschen. Also vergiss mal Wendler. So, dann habe ich gedacht, okay, Pur ist auch nicht so catchy mit diesen Phrasen. Das ist einfach, Wolle ist schon am einfachsten. Es muss aber dann nett sein. Ende vom Lied war, ich bin nach 10 Minuten aus der Wanne, habe einen Text und eine Melodie im Kopf gehabt und es war 11:30 oder noch später und habe am nächsten Tag einen Termin mit Jörn Halbert von meiner Band, dem Gitarristen, wo wir was völlig anderes machen wollten und habe gedacht, okay, ich schicke jetzt Jörn schnell den Text per Mail und habe ihm so ein Layout von diesem Song, es war alles fertig, ja, und habe nur gesagt, pass auf, ich will dich nicht nerven und so, es ist so für irgendwann, vielleicht sollten wir für Achim Petri mal einen Song schreiben, damals war Wolle noch zurückgetreten. Und Jörn meldete sich unmittelbar und sagte, das ist eine sensationelle Idee. Du bist ja denn sowieso morgen da. Und er sagt, naja, es sind 9 Stunden, bin ich denn da? Also okay, so und komm da hin. Und Jörn sitzt schon ganz hippelig im Studio und sagt, du, ich habe heute Nacht noch ein Playback fertig gemacht. Das soll ja so ein bisschen scheiße klingen mit so Disco Fox und so. Ich sage, ja, genau. So, und dann sagt er, du, wir können ja mal sehen, wie wir das anbieten. Sing das doch einfach mal in der Regie ein mit so einem bescheuerten Live-Mikrofon. Und ich sitze da und sehe, wie sich Jörn immer so wegdreht. Und irgendwann dreht er sich um, weil er sich mal in die Hand gebissen hat oder so. Der musste so lachen, der wollte mich nicht stören. So, und dann dreht er sich um und sagt, ich will ja nichts sagen. Ich sage, ja, ich weiß, ich hab's auch gehört, Alter. Es klingt leider total gut. Ich glaube, wir müssen das als Bonustrack auf die Platte machen. Wie bist du da drauf gekommen? Ich sage, das willst du nicht glauben. Ich saß in der scheiß Badewanne und wollte mich einfach nur 10 Minuten entspannen. Und es hat ungefähr 5 Sekunden gedauert, bis das vorbei war. Deswegen, es ist ein Ort, an dem du Ruhe hast. Aber tatsächlich haben wir zum Beispiel nur ein Spiel bei dir so geschrieben, wie man es auch machen soll. Dass man sich wirklich ins Studio setzt und zockt und wenn es spielt ein bisschen und irgendwann sage ich, oh, warte, habe ich eine Idee und so weiter und dann kommt das. Es war auch nicht unsere Idee, einen Song zu schreiben, der nur ein Spiel heißt, sondern wir haben überlegt, wenn die schon aufhören, könnte man ja einen Song machen. Eigentlich wollten wir einen unveröffentlichten Song neu vertonen, also einen neuen Text schreiben, aber wir haben dieses Playback nicht mehr gefunden aufgrund der Konvertierung von so und so vielen Dingen über 20 Jahren und Programm. Deswegen ging das nicht mehr. Und dann irgendwann, ach komm, scheiß drauf, wir können ja mal überlegen, ob was kommt. Und dann hat das, glaube ich, insgesamt eine halbe Stunde gedauert.
Ging schnell, ja, tatsächlich.
So. Und es gibt halt so Momente, aber generell, als du Dusche gesagt hast, es ist, ich schwöre dir, unterm Strich 99% aller Musiker, die so arbeiten, wie wir das machen und auch Vince ist ja ein bisschen mehr der
Ich bin ja ein bisschen merkwürdig.
Bisschen der Producer mehr, so, ja. Aber die auf der Bühne stehen, die Dusche fällt immer.
Ja.
Weil es so ein Moment ist, du kannst ja nichts
machen. Hat die Dusche denn bei Hamburg meine Perle auch eine Rolle gespielt? Oder
Nein, Hamburg meine Perle war eine Geburt über, glaube ich, 2 Jahre oder so.
Oh.
Es gab so viele, manchmal gibt es zu viele Ideen für einen Song. Hm. Und irgendwann bin ich in Barmstedt bei unserem damaligen Keyboarder Thorsten Heinsch, unserem damaligen Bassisten Frank Itt, der auch schon da war, saßen die da und Frankie wirkte schon morgens relativ genervt auf alles, weil es nochmal um diesen Song ging. Und dann sagte Thorsten irgendwann, du, ich glaube, jetzt haben wir die Melodie, Text stand ja schon. Und er war das erste Säugetier, das diesen Song, der dann später ein paar hunderttausend Mal verkauft worden ist, gespielt hat. Und er ist derjenige, mit dem ich aufgetreten bin beim Hafenkonzert. Weil weder sein Nachfolger in unserer Band, Thorsten, ist irgendwann Lehrer geworden. Er wollte einen vernünftigen Beruf haben, weil er 3 Töchter bekommen hat. Und sein Nachfolger konnte nicht und sein Ersatzmann konnte nicht. Und Toller hat gesagt, ja komm, das kann ich ja spielen. Ich sage, ja, wenn es einer spielen kann, dann ja wohl du. So. Und er hat leider beim NDR Hafenkonzert, nachdem der Song eigentlich zu Ende ist, weitergespielt. Und du siehst, wie ich auf diesem scheiß Barhocker hocke und denke, was macht der jetzt bloß? Und guck zu ihm rüber und ihm wird klar, oh ja.
Sind schon durch.
Dann muss ich jetzt wohl 16 Takte lang Solo an so einem riesigen Flügel improvisieren und dann steigen wir nochmal ein. Wo Bridge-Refrain, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich gedacht, so dass er es auch merkt, weil es diese Version so eigentlich von uns, wir haben das vorher 30 Mal geprobt oder so. Und er war ganz aufgeregt, weil sein Vater ein großer Stefan Gwildes-Fan ist und der war auch in der Sendung. Und er sagte, ich muss hier Fotos machen und so weiter. Du weißt schon, dass wir diese 3 Minuten diesen Song spielen müssen. Das ist relativ einfach. Aber ja. Und dann kommt der Moment, wo du denkst, warum hört er nicht auf? Aber so ist das damals. Ich glaube, wir haben an Hamburg meine Perle tatsächlich insgesamt bestimmt 8-9 Monate, wenn nicht Jahre gesessen.
Vince, She's Got That Light, kannst du dich noch daran erinnern, wie schnell das ging?
Sehr genau, ja. Ich habe die Strophen geschrieben und ich wollte endlich mal einen Song für meinen Bruder schreiben. Und habe die Strophen geschrieben und habe dann ziemlich schnell gemerkt, als ich angefangen habe zu texten, boah, das wird aber kitschig. So, oh, ich weiß nicht, irgendwie ist das, funktioniert das wirklich?
Hast
so
du deinem Bruder nie She's Got That Light gesagt?
Nee, und dann habe ich wirklich, ich habe natürlich in Lüneburg studiert. Und ich war so ein bisschen verknallt in so eine Kommilitonin und da habe ich den Refrain drauf geknallt und dann habe ich die meiste Zeit in Lüneburg damit verbracht, nicht zu den Vorlesungen zu gehen, sondern immer zu gucken, wo geht sie denn hin? Und immer, wenn ich wusste, sie geht gleich in so einen Vorlesungssaal oder einen Seminarraum, wo ein Flügel steht, dann bin ich da vorher hin, 20 Minuten, habe schon mal gespielt und zwar immer She's Got That Light. Und ich wusste, sie sitzt dann davor und dann kam danach dann zu mir und sagte, oh Mensch, das klang ja schön. Und so, ja, sag ich, naja. Also ich weiß bis heute nicht, dass er für sie ist. Ein Glück. Ja, ein Glück.
Das kann doch nicht wahr sein.
Es ist völlig verrückt.
Du bist so ein Vollstrecker gewesen.
Ich bin glücklich verheiratet. Und
ja, aber das ist auch 100 Jahre her.
Ja, also der Song hat wahrscheinlich auch ein paar Monate insgesamt gebrütet. So.
Okay. Und beide habt ihr ja quasi doch sehr am Anfang schon gleich große Erfolge gehabt. Miss Ellie, wann war denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich Musikerin, weil ich lebe davon?
Also das kam auch während meines Studiums in Lüneburg.
Guck mal, Goldgräberstadt für Musiker.
Also ich bin zwischen den beiden Studiengängen nach Australien gegangen und habe dort halt, wollte nur ein Jahr bleiben, habe mich verknallt, war dann 3 Jahre da und da habe ich dann angefangen mit Straßenmusik. Und als ich dann wieder zurückkam, da hatte ich halt so ein paar Songs im Gepäck und so und fing dann das Masterstudium an. Ich wusste gar nicht warum. Ich dachte echt so, keine Ahnung, vielleicht einfach nochmal ein Master. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich nebenbei immer Mucke weitergemacht und stand dann halt auch in Irish Pubs halt, habe irgendwie 120 Coversongs mir raufgeschafft und habe halt überall gespielt. Und dann habe ich während des Masterstudiums dann so gemerkt, okay, ich möchte das wirklich eigentlich danach auch machen. Und das war dann, 2016 hatte ich den Master in der Tasche und 2017 war ich dann selbstständige Musikerin auf einmal. So, mit einem Team und allem drum und dran. Und dann ging das richtig ab.
Du hast echt diese furchtbare Abschlussarbeit geschrieben, ernsthaft?
Ey, die war super, weil ich habe, also der Studiengang war richtig langweilig. Master Kulturwissenschaften überhaupt nicht ausgereift. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor 10 Jahren war das nix. Und dann
vor 30 auch nicht.
Blöd. Und dann habe ich nämlich, obwohl wir dieses, wir hatten halt nicht wirklich viel Musik im Studiengang, was ich sehr vermisst habe. Habe ich einfach gesagt, fuck it, ich mache mir meinen eigenen Master. Und dann habe ich einfach mein Thema gewählt. Singer-Songwriter im 21. Jahrhundert war mein Thema für die Masterarbeit.
Wow. Oh, nicht schlecht.
Live-Praktiken im digitalen Wandel, das war wirklich sehr spannend. Und dann brauchte ich halt nur noch einen Professor. Und dann habe ich halt lange gesucht, bis ich einen gefunden habe, der das abnimmt. Und dann war es auch okay. Also hat sehr viel Spaß gemacht, cool, ehrlich gesagt. Ja.
Vince, Lotto hat gerade von diesem Eistonnen-Situation erzählt und festgestellt, es ist ja unser Song. Wann weißt du denn, ob es ein Song für dich und Orange Blue ist oder für andere?
Sehr spät und ich irre mich meistens. Ich irre mich vor allem in der Annahme, ob der Song was schafft oder ob er nichts schafft. Also immer, wenn ich einen neuen Song mache und den auch ein bisschen ausproduziere, das ist ja so Demo und Produktion, das geht ja ineinander über, wenn man das irgendwie alles selber macht, dann bin ich immer total begeistert von dem Song. Und dann spiele ich das ein, zwei Leuten vor und meistens gucken die mich dann an und sagen, jo. So, das ist die Reaktion. Ich denke, Alter, habt ihr was mit den Ohren? Das ist die Mörderballade, das ist der Megasong. Ja, und ich irre mich meistens. Aber es passiert auch, wenn man so viel schreibt und so steinalt ist wie ich und so viel geschrieben hat und veröffentlicht hat, dann schnappt man sich die Songs, die auch scheiße produziert waren, und macht sie kleiner. Und wenn man sie kleiner macht und ein bisschen langsamer und so, dann werden die manchmal, dann öffnen die sich, dann werden sie geboren. Und ich denke, verdammte Kiste, wieso habe ich das denn damals nicht so gemacht? So, und das ist, du kannst Songs verändern. Es gibt ja auch einfach viele Coverversionen, die sind besser als das Original. Die meisten allerdings nicht.
Wir haben ja am Anfang über das Sommergefühl gesprochen. Lotto, welche Songs fallen dir denn sofort ein, wenn du an Sommer denkst? Also nicht aus deinem eigenen Repertoire, sondern ganz allgemein, national, international. Was ist für dich so der perfekte Sommersong?
Ich hab, ehrlich gesagt, ich bin
weil ich ein Mädchen bin.
Wenn ich ein Brötchen bin. ich bin ja die Generation, die geschädigt wurde von Like Ice in the Sunshine im Kino. deswegen bin ich kein großer Fan von Sommerhits. Ich verbinde Musik und Sommer damit, dass ich mir wieder angewöhnt habe. Und dafür ist tatsächlich die neue Technik ganz gut, weil man nicht immer einen Plattenspieler mit an den Strand nehmen kann. Dass ich mich hin und wieder in die Sonne lege und mir ein Album durchhöre. Und es dreht sich um einen sehr kleinen Kreis von Alben, bei denen ich angefangen habe und die ich auch immer gerne wieder höre, weil ich komme aus einer Zeit, in der Leute noch gesagt haben, einer von uns hat die neue Peter Gabriel-Platte, wir hören uns heute eine Seite an und treffen uns morgen wieder, um die andere Seite gemeinsam zu hören. Und indem man wirklich auf Teufel komm raus Platten durchgehört hat und auch wirklich versucht hat, 100 Mal aus dem Song was rauszuholen, bei dem man nicht genau verstanden hat, was los ist. Das Werk von Frank Zappa ist da besonders sperrig. Aber es gibt so Platten, die einfach so genial sind und die so eine Atmosphäre haben, die ich dann höre. Und das ist dann für mich ein Sommerhit. Das heißt, wenn du mich fragst, was ist dein Sommerhit für dieses Jahr, wird es möglicherweise genauso wie beim letzten Jahr sein, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd.
Ja, das ist ja eine Wish You Were Here. Songs, die man so...
Nein, ich rede von dem Album. Ja. Ich rede von dem Album. Und es ist immer Steve McQueen von Prefab Sprout. Und es wird immer irgendein Album von The Smiths sein. Es wird immer... Ja, vielleicht Task sein von Fleetwood Mac. Mhm. Telegraph Road von den Dire Straits.
Jetzt hast du schon ganze Compilation genannt, Vince.
Nee, ist keine Compilation. Das ist ja
nein, aber du hast jetzt so viele Songs gesagt, meine ich. Ja.
Ja.
Vince, wie ist mit dir?
Wir haben nur mal eine eigene Platten an.
Ja, das tut man ja tatsächlich gar nicht. Man hört sich überhaupt nichts.
Außer Raab, der macht das. Stefan hat im Auto Wahnsinn. Früher 10 CDs gehabt in diesem scheiß Wechsler, wo nur Musik von ihm draus war, inklusive Werbespots. Sonnensauber, windfrisch, äußerst günstig, Visier günstig, jetzt auch günstig und...
Eieiei, das ist hart. Also ich höre dann wirklich sehr, sehr gerne sowas wie Sarah McLachlan oder Fiona Apple, die ersten, zumindest zwei Alben. Es gibt da so kleine Perlen, die ich dann sehr mag. Pink Floyd gehört auch dazu, tatsächlich. Also ich mag es auch düster, so muss ich sagen. Melancholisch, auch ein bisschen deprimierend darf es auch sein. So. Aber Melancholie hat wenig mit Depression zu tun. Das ist eher so ein Gefühl, da fällt man so rein und hat ein Glas Rotwein in der Hand und eine Kerze an und so. Und dann ist es super. Das ist so ein bisschen Leiden, aber Leiden, das Spaß macht.
Schön leiden.
Ja, schön leiden.
So, Miss Ali, du hast jetzt die Möglichkeit, hier die Kurve zu kriegen, um einen richtigen Sommerhit rauszuhauen.
Ein bisschen gute Laune noch.
Ich höre im Sommer total gerne Bruce Springsteen.
Ja.
Und der Song Baby, we were born to run, der macht einfach richtig Bock. Den höre ich dann auch auf Dauerschleife.
Sehr
zum Beispiel.
Gut.
Aber ich mag auch Irish Folk und alles Folkige von Ed Sheeran mag ich auch sehr gerne im Sommer hören. Sowas in die Richtung.
Das war der Culture Club mit Vince Barth, Lotto King Karl und Miss Ali. Es ging ein bisschen um den Sommer und um Kreativität und wo man überall Konzerte gucken kann hier in Hamburg und sollte. In diesem Sinne sage ich Ahoi und herzlichen Dank für eure Zeit, eure Einblicke in euer Kreativsein und sage Ahoi.
Ahoi.
Vielen Dank,
Lars. Vielen Dank, Lars.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.